Islam und Gender-Kategorien Part 1 lautet das Thema der digitalen Vortragsrunde der Tübinger Islamgespräche im November. Um ein grundlegendes Verständnis zu schaffen, definiert die Referentin für politische Bildung, Asli Küçük, zunächst den Begriff Gender. Der Gender-Begriff sei mittlerweile in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen vorzufinden. Doch woher stammt diese Bezeichnung und welche Bedeutung wird dieser Kategorie zugeschrieben? Der Gender-Begriff stammt ursprünglich aus der Linguistik und leitet sich aus dem lateinischen Genus ab, was für Geschlecht steht, und die Geschlechterrollen männlich, weiblich und sächlich umfasst. Im wissenschaftlichen Kontext bezeichnet Gender das soziale Geschlecht in Abgrenzung zu Sex, welches das biologische Geschlecht bezeichnet. Damit im Kontext der Geschlechterrollen ein Blick auf die gesellschaftlichen Normen geworfen werden kann, muss der Gesellschaftsbegriff zunächst definiert werden. In der Soziologie versteht man unter einer Gesellschaft eine allgemeine Anzahl an Personen, die durch unterschiedliche Merkmale in Gruppen gefasst sind. Diese unterschiedlichen Gruppen seien indirekt oder direkt miteinander verknüpft und agieren auch sozial miteinander, erklärt Küçük. Gesellschaft könne sich auf Menschen als Ganzes beziehen oder auf bestimmte Gruppen wie Nationen, ethische Gruppierungen oder wie im heutigen Kontext nach Geschlechtern. Diese Gruppierungen können ihre Multiplexität und Netzwerkdichte variieren. Asli Küçük erläutert, dass man unter Multiplexität verstehe, dass eine Person unterschiedliche Rollen und Funktionen einnehmen könne. In einem Kontext werde sie beispielsweise als Frau wahrgenommen, während sie in einem anderen Kontext als Mensch mit Zuwanderungsgeschichte wahrgenommen werden kann. Welche Effekte hat das innerhalb einer Gesellschaft? Unterschiedliche Einflüsse wie Werte oder Normen sind für eine Gesellschaft maßgebend und können von einer Mehrheitsgesellschaft oder mehreren Minderheiten beeinflusst werden. Da diese beiden Gruppen in einem ungleichen Machtverhältnis stehen, werden gesellschaftliche Normen in den meisten Fällen von der Dominanzkultur gesetzt. Durch die fehlende Teilhabe, die bis zur Diskriminierung oder Unterdrückung reicht, kann sich die deprivilegierte Gruppe ohnmächtig fühlen. Stellt man sich das ungleiche Machtverhältnis wie eine Wippe vor, lasse sich sagen, dass global betrachtet die Frauen auf der unteren Seite der Wippe sitzen, häufig bereits Erfahrungen mit Diskriminierung machen mussten und benachteiligt sind. Asli Küçük merkt an, dass es durchaus möglich sei, dass einige Frauen individuell ihre benachteiligte Position ändern können, möglicherweise weil sie die Rolle einer Führungskraft ausübt oder eben vermögend ist. Dennoch stellt dies keinesfalls die Norm dar. Demnach sei es möglich, dass die benachteiligte Gruppe Diskriminierung internalisiert und infolgedessen zu sehr assimiliert. Wie werden diese ungleichen Machtverhältnisse von der Rechtstheorie im Hinblick auf den Islam interpretiert? Hierbei beruft sich Küçük auf Leila Ahmed, eine ägyptisch-amerikanische Professorin, die sich schon sehr lange und intensiv mit der Frauenforschung, insbesondere der Frau im Islam, beschäftigt. Ahmed zufolge gäbe es zwei Tendenzen, die in Spannung zueinander stehen würden. Auf der einen Seite stehe die patriarchale Eheform mit männlicher Dominanz, demgegenüber stehe der ethische Egalitarismus. Im Hinblick auf den ethischen Egalitarismus, erklärt Küçük, habe es im Koran viele Übersetzungs- und Interpretationsschwierigkeiten gegeben. Werte und Prinzipien seien im Koran zwar grundsätzlich festgelegt, das Problem sei jedoch, dass die Rechtsschulen Normen bis heute unterschiedlich auslegen und diese patriarchalen Interpretationen demnach Alltagspraktiken bestimmen. Vor allem die Interpretation der kleinen Differenzen würden für Frauen zu komplett unterschiedlichen Konsequenzen führen. Dies sei kein hinterfragender Androzentrismus, sondern Misogynie. Misogynie meint eine Frauen entgegengebrachte Verachtung. Im 8. Jahrhundert habe die Reform im Bereich des Familien-, Ehe- und Scheidungsrechts die Rechte der Frauen in revolutionärer Form verbessert. So war es einer freien und zurechnungsfähigen Frau möglich, sich selbst zu verheiraten. Oder sie konnte unter bestimmten Gegebenheiten, wie zum Beispiel Impotenz ihres Ehemannes, von ihrem Recht auf Scheidung Gebrauch machen. Problematisch sei Küçük zufolge jedoch, dass diese aus dem 8. Jahrhundert stammenden Normen danach kaum weiterentwickelt wurden. Diese Regelungen stammen demnach aus einer Zeit, in der Frauen in der Öffentlichkeit kaum sichtbar waren und alleinerziehende Mütter und eine Kernfamilie nicht existierten, von elektronischen Kommunikationsmitteln ganz zu schweigen. Da diese Phänomene heutzutage den Alltag bestimmen, sei problematisch, dass davon ausgegangen werde, dass diese aus dem 8. Jahrhundert stammenden Ansichten unhinterfragt die Gegenwart bestimmen könnten. Diese patriarchalen Interpretationen widersprechen dem ethischen Gleichwertigkeitsgedanken, der die Reform ursprünglich herbeiführte. Kommen wir nun zur Rolle des Mannes und der Frau in der islamischen Gesellschaft. Gibt es eine bestimmte Rolle des Mannes? grundsätzlich mehrkütschig an, sei dieser Bereich relativ unerforscht und man lande immer wieder bei der Frauenforschung. Laut der Enzyklopädie auf Islam sei muslimische Männlichkeit bestimmt durch religiöse Normen, dem Vorbild des Propheten und ethischen und gesellschaftlichen Diskursen. So werden ideale Männer wie Mohammed zum einen als heroische Krieger dargestellt, aber auch als fürsorglich und weise beschrieben. Im Zuge der Dekolonialisierung wurde westliche Männlichkeit weltweit hegemonial, was auch die Durchsetzung westlicher Kleider in der Türkei oder im Iran verdeutlicht. Die perfekte Frau hat hingegen drei Grundeigenschaften. Das ist zum einen die Gehorsamkeit gegenüber Gott, Gottes Wort, dem Mann oder dem männlichen familiären Oberhäupten, zudem die Reinhaltung und Zurückhaltung im Umgang mit dem anderen Geschlecht und die Mutterschaft. Allerdings lässt sich auch hier sagen, dass es nicht die Rolle in dem Islam gibt, sondern sich das im Hinblick auf Religion, Herkunft, Bildung, Zuwanderung und Fluchtgeschichte oder eben andere Merkmale unterscheidet. Da muslimische Frauen in medialen oder politischen Diskursen häufig als unterdrückt gelten und ihnen in diesem Sinne eine starke Befürwortung patriarchaler Geschlechterhierarchien unterstellt wird, untersucht das Bundesamt für Migration, kurz BAMF, in einer Studie, ob für die in Deutschland lebende muslimische Bevölkerung ein Förderungsbedarf an Geschlechtergerechtigkeit bestehe. In diesem Sinne seien drei zentrale Bereiche untersucht worden. Einerseits die Einstellung zu Geschlechterrollen, dann die gelebte Geschlechterrolle bezogen auf die Aufgabenstellung im Haushalt und die Zufriedenheit mit den gelebten Modellen. Küçük erklärt, dass die zentralen Ergebnisse der Studie ergaben, dass intra- und interkonfessionelle Liberalitätsunterschiede weitestgehend die sozioökonomischen Entwicklungsunterschiede der Herkunftsländer widerspiegeln. Demnach könne nicht von einem direkten Effekt der Konfession auf Werteeinstellungen ausgegangen werden. Die Religionszugehörigkeit bietet keine hinreichende Erklärung für Unterschiede zwischen Christen und Muslimen. Jedoch sei die schlechtere soziale Lage von MuslimInnen im Vergleich zu ChristInnen in Deutschland der wesentliche Faktor, der hinter den vermeintlichen religiösen Unterschieden steht. Im Hinblick auf Genderkategorien im Islam lässt sich zusammenfassend sagen, dass diese nicht eindeutig definiert sind, sondern sich diese nach Herkunft, Kultur, Tradition, Politik, Religiosität, Bildung, Zuwanderungs- und Fluchtgeschichte unterscheiden. Bei der an den Vortrag anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass im Hinblick auf den Islam in der Gesellschaft noch immer Klischees und Pauschalisierungen vorherrschen. Küçük erklärt, es gebe nicht den Islam und dieser sei, wie jede andere Religion, Interpretationssache. Erkan, ebenfalls von den Tübinger Islamgesprächen, ergänzt, problematisch sei vor allem der verallgemeinernde Blick. Man dürfe nicht aus den Augen verlieren, dass der Islam eine Religion sei und diese gelte es von Personen muslimischen Glaubens zu differenzieren. Es gäbe zwar Probleme, diese, das habe die BAMF-Studie gezeigt, würden von sozioökonomischen Gegebenheiten abhängen. Demnach brauche es einen viel holistischeren Blick, der alle Faktoren in Betracht zieht. Grundsätzlich finde ich, sollte eine binäre Gegenüberstellung von wir und die anderen abgelehnt werden. Jeder Mensch ist ein Individuum, von verschiedenen Faktoren geprägt und lebt Religionen unterschiedlich aus. Damit in einer Gesellschaft ein friedliches Zusammenleben möglich ist, ist meiner Meinung nach eine gegenseitige Akzeptanz unabdingbar.